Ich freue mich sehr, heute einen besonderen Menschen zu sprechen, wenn man so möchte, einen besonderen Zeitzeugen, der aber so vieles ist, wenn man ihn beschreiben müsste. Also ursprünglich Theologe, Elektriker, Journalist, langjähriger MDR-Programmchef und eben auch Pressesprecher der letzten DDR-Regierung, Matthias Kehler. Hallo.
Hallo.
Und Liedermacher habe ich auch noch vergessen.
Ja, das stimmt auch. Ja, auch eine Zeit lang Liedermacher.
Wie stellen Sie sich anderen vor? Was sagen Sie da?
Ja, ich habe die Formel Journalist gefunden. Das ist bescheiden und gut.
Um Bescheidenheit geht es vielleicht mitunter auch in diesem Gespräch. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, Die Zeit ist da, weil es ist auch ein spannender Zeitpunkt für einen Rückblick zur Erinnerung. Letzte DDR-Regierung am 18. März 1990 gewählt, ist dann im April ins Amt gekommen und hatte eigentlich, das war ungewöhnlich, ein bisschen den Auftrag, Sie waren jetzt ja nur, aber in wichtiger Funktion der Pressesprecher, aber die Regierung hatte den Auftrag, sich selbst abzuschaffen, das Land eigentlich abzuschaffen und in die Einheit überzuführen. Ist das etwa so?
Ja, das ist so. Also wir sind angetreten, wir dachten, es geht 3 Jahre oder es geht noch ein bisschen länger, aber wir wollten das so schnell wie möglich schaffen, uns abzuschaffen als DDR-Wiederverein. Und der Punkt ist der gewesen, dass wir auch wirklich das so im Kopf hatten und gesagt haben, keine Experimente mehr. Es gab damals unheimlich viele Ideen, die DDR vielleicht weiterzuführen. Aber wir sind gewählt worden und zwar mit 48,5%, die Allianz für Deutschland, also 3 Parteien, darunter die stärkste, die Ost-CDU, und gewählt worden, keine Experimente mehr zu machen und Richtung Wiedervereinigung zu gehen. Und das war unser Auftrag, den wir praktisch vom Volk bekommen haben.
Und interessant ist ja, Sie hatten auch sowas wie Kommunikationswissenschaft studiert, haben zu DDR-Zeiten auch journalistisch schon gearbeitet in der Neuen Zeit. Trotzdem, dann sind Sie plötzlich Regierungssprecher. Und da braucht man ja auch, das war ja damals alles ein bisschen wild, erstmal ein bisschen Erfahrung, die Sie ja nicht hatten. Und die kriegt man ja nur in Form von Beratern. Also wie haben Sie sich so das ganze Wissen draufgeschaufelt?
Ja, also wir waren alle neu in diesem Job. Und es hatte keiner in dieser Weise vorweg so gearbeitet, weder als Ministerpräsident noch als Minister noch als Staatssekretär wie in meinem Fall oder Regierungssprecher. Aber nichtsdestotrotz, wir sind sehr mutig angegangen und haben Learning by Doing gemacht. Und ich denke, es ist uns einigermaßen gelungen und wir waren auch ziemlich unkonventionell. Und das, was wir damals sehr, sehr gut konnten, meine ich so im Rückblick, das ist mit Ideen ranzugehen, zuzuhören, auch mit einer gewissen Geschwindigkeit zu lernen. Nun war ich auch 35 in der Zeit, also da lernt man vielleicht schneller, als wenn man älter ist. Aber nichtsdestotrotz meine ich, dass das nicht das Hemmnis war. Wir hatten auch etwas Freude daran. Es war eine Riesenaufgabe. Ich habe 2 Fahrer gehabt, die haben Überstunden gemacht und ich weiß nicht, wann ich geschlafen habe.
Der damalige bayerische Ministerpräsident, wir werden hier einige Namen nennen, wo einige überlegen, wer war das nochmal? Max Streibel war irgendwie so ein Übergangsministerpräsident und der hat Sie als Laienspielgruppe so bezeichnet. Wenn ich das heute höre, bin ich sogar fast positiv finde, weil es klingt so ein bisschen nach im angenehmen Sinne nicht gelernt. Das kann ja auch was Positives sein.
Naja, als Theologe sage ich mal, Laos ist das Volk Gottes und der Klerus hatte sich immer etwas abgesondert und das auserwählte Volk ist das Laos gewesen. Sage ich mal, okay, das haben wir, hat uns nicht gefallen. Da haben wir drüber gesprochen, das fanden wir ein bisschen unverschämt. Aber wir haben es an vielen Stellen doch das möglich gemacht, was damals möglich war. Wir haben verhandelt bis zum Ghetto, wird man heute sagen, wo wir dann, wir hatten ja nicht viel in der Tasche. Und wenn Sie jeden Tag sehen, wie die Wirtschaft da niederliegt und was da noch an neuem Unheil kommt, die Leute laufen weg. Allein in dem Jahr 89 sind in einem Jahr 360.000 weggelaufen. Und dann wollen Sie das 1990 in diesem Jahr nicht normal wiederholen. Auch da sind, ich glaube, über 250.000 in den Westen übergesiedelt, das meistens Jüngere. Und von daher gesehen, dieses Ausbluten konnte nicht so weitergehen. Und wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihr. Und alle diese Sprüche existierten. Und das heißt, wir standen unter Druck zu handeln und mussten dann die D-Mark einführen. Zum Glück war Lothar de Maizière, der ja Ministerpräsident war, Jurist. Da hatte er gegenüber Kohl einen riesen Vorteil. Kohl hat sich mit sowas nicht befasst, er hatte seine Leute. Und das schreibe ich auch im Buch, ja. Aber de Maizière war so ein Pfiffiger, so jemand, der sich überall darin auskannte. Und es war viel Juristisches zu lösen. Das hat er hingekriegt. Das war gut. Und wir haben in unseren Möglichkeiten, glaube ich, das rausgeholt, was ging.
Ja, gleich noch darüber reden, wie Sie aber das Buch erwähnt haben, erwähnen Sie ja noch mal ein bisschen deutlicher. Sie haben ein Buch geschrieben, Wollen Sie die Einheit oder nicht? Ein Zitat des damaligen Bildchefs Hans-Hermann Tietje. Was hat das für einen Hintergrund? Das war ja schon ein bisschen vorwurfsvoll.
Die Bildzeitung hatte am 2. August 1990 einen Aufmacher. Das war also so mitten in dem Prozess. Es gab ja dann schon die D-Mark und die ging schon Richtung Wiedervereinigung. Und die wollten es schneller und hatten einen Aufmacher. Ich glaube, 12 Minister waren vorn drauf zu sehen und meinten, dass die alle in Urlaub sind. Wäre natürlich nicht so gut gewesen. Ich habe also in jedem Ministerium angerufen. Ich habe mich kundig gemacht, ob das wirklich stimmt. Es stimmte nicht. Es war eine reine Kampagne. Und von daher gesehen habe ich gedacht, das kann ich mir nicht bieten lassen, und haben Tietje angerufen. Und er ging auch sofort ran, das ging ganz schnell. Und dann sagte er, sagte, das, was Sie hier schreiben, stimmt nicht, sagte ich. Und er sagte dann, na und? Ich sage aber, die sind nicht, einer ist im Kurzurlaub, beim anderen, der ist nicht da, weil der eine familiäre Geschichte hat, die dringend war. Und ansonsten sind alle irgendwie unterwegs und die hatten das alles auf Urlaub gedreht. Und dann sage ich, aber es stimmt nicht. Und dann sagt er zu mir ganz glatt, wollen Sie die Einheit oder wollen Sie nicht? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber nicht mit Ihnen.
Interessant ist ja übrigens auch, dass man so ein bisschen, das haben Sie ja schon angesprochen, so diese Geschwindigkeit, wie das alles abgelaufen ist. Gerade mit dem Blick von heute wird ja viel diskutiert über diese Zeit. Deswegen ist das Buch auch nochmal interessant von jemand, der da direkt mit dabei gewesen ist. Ob es nicht auch so etwas langsamer hätte gehen können, dass, ob nicht zum Beispiel, um einen Punkt zu nennen, damals der Beitritt der DDR nach Artikel 23 des Grundgesetzes, hätte man nicht eine einheitliche Verfassung ausarbeiten können. Wie sehen Sie das als jemand, der ja genau auch damals schon wahrscheinlich über solche Fragen mitdiskutiert hat?
Also wäre eine Illusion gewesen, innen- und außenpolitisch. Wir haben genau das Zeitfenster genutzt, was uns blieb. Es hätte nicht länger dauern können, denn außenpolitisch gab es ja dann den Irakkrieg, Kuwait, und der amerikanische Präsident, also George Bush Senior, hat er Kuwait befreit, dann ist aber nicht in den Irak einmarschiert. Das hat sein Sohn dann gemacht, törichterweise. Aber er hat das nicht gemacht, aber hat er befreit. Und alle Augen richteten sich dann woanders hin. Die Konflikte verlagerten sich plötzlich. Gorbatschow hatte große Probleme im eigenen Land. Das beschreibe ich auch im Buch. Und das weitete sich ja dann aus. Wir wissen es ja, dann kam ja Jelzin dran. Und wenn Sie das alles zusammenfassen, Margaret Thatcher wollte die Einheit eigentlich gar nicht. Und Mitterrand ist damals von Kohl dazu überzeugt worden, mehr und mehr. Die haben einen Spaziergang am Atlantik irgendwo gemacht. So waren da mehrere Punkte, die es auch eilig machten. Und was im Land hier losging, da brauchte es sehr schnell klare Regelungen. Da musste man irgendwo ankommen, so einen 3. Oktober haben. Das ist ja das, beschreibe ich auch im Vorwort, was heute, wir haben heute eine Situation, wo auch Bauern auf die Straße gehen und wo es Konflikte gibt, auch innenpolitische Konflikte und Polarisierungen. Werden keinen 3. Oktober haben. Das sehe ich schon als einen Punkt, wo wir Lösungen finden müssen, die große Kompromisse sind, aber auch entschiedenen Fortschritt wiederbringen. Und wir müssen viel mehr hören, was die Bevölkerung will, und weniger auf das, was irgendjemand, der jetzt an der Regierung ist, als Ideologie hat. Das darf uns nicht passieren. Das ist das Problem. Und im Buch habe ich es auch aufgeschrieben, Hinze, der CDU-Generalsekretär, der frühere, der hat mal gesagt, dass man, oder steht auch da, oder hat er mir gesagt, dass wenn jemand eine Legislaturperiode gewählt ist, dann darf er sich in dieser Zeit nicht so aufführen, als wäre er ein Despot. Das geht nicht. Also wir müssen auch während der Legislatur auf das Volk hören.
Das ist ganz interessant. Ich wollte da sowieso drauf kommen, weil ich selber immer diese Phase, der Sie da entscheidend da mitgewirkt haben, also die letzte DDR-Regierung, immer so sehe, ja, so ein bisschen so als Vorzeigebeispiel, ist jetzt meine Deutung, sage ich auch, wie Demokratie bestenfalls funktionieren kann, was Geschwindigkeit angeht, was Sie sagen, was auch so, wir hören auf die Leute, was wollen die? In dem Fall wollten die ja wirklich schnell die Vereinigung, da hat man ja auch, wenn man so möchte, auf die Leute gehört. In Bezug darauf, Überparteilichkeit, also dass man einmal sagt, keine Fraktionsdisziplin, mir ist auch wurscht, welcher Partei der angehört, Hauptsache er ist fähig. Sie beschreiben ja auch im Buch, dass Rainer Eppelmann, eigentlich demokratischer Aufbruch mit Egon Bahr, SPD, problemlos zusammengearbeitet hat und. Das klingt so ein bisschen danach, dass wir da in diese Zeit schauen sollten, um vielleicht möglichst viel ins Heute zu übertragen?
Ja, es ist die Frage gewesen, wieso dieses Buch jetzt? Und es ist ja kein richtiges Jubiläum im Moment. Und erstens muss es geschrieben werden, weil ich viele, die in dieser Zeit waren und da mitgearbeitet haben, mich angerufen. Lothar de Maizière hat mich zum Beispiel angerufen, gesagt, er hat das Buch gerade bekommen und er hat die ganze Nacht gelesen und ich geschlafen und hat dann erzählt, ja, da sind ja Aspekte drin, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern und manches habe ich ja selber nicht gewusst, weil das gar nicht zu ihm gedrungen war. Und also es gibt viele Dinge, die aufgearbeitet werden sollten. Und die Atmosphäre heute, wir können was lernen aus der Zeit damals. Und wir können lernen, dass man, wenn man Koalitionen bildet, die nicht so starr sind und Koalitionen hat, wo wir sagen, ja, da geht es um die Sache viel mehr, als um Spannungen zu erzeugen, Positionen festzuschrauben, Flexibilität. Da kommen wir weiter an den Stellen. Da kommen wir sehr weit. Und es gibt noch einen Rückschluss, der für mich ganz wichtig ist, wenn ich mir das alles nochmal vergegenwärtige. Und ich habe wirklich anderthalb Jahre auch recherchiert in der Zeit. Und Erinnerung ist das eine, das andere ist, ich bin Sammler und bin dankbar, dass ich die vielen Dinge noch aufgeschrieben habe oder die Dokumente habe. Und wenn ich das so zusammenfasse, dann sage ich, was uns auf die Füße immer wieder gefallen ist, sind deutsche Alleingänge. Damals wollten alle, dass die Deutschen eingebunden sind. Das gilt im Großen und im Kleinen. Und das müssen Regierungen beachten. Wir brauchen Europa. Gorbatschow hat damals vom Haus Europa gesprochen. Jetzt, wenn man es jetzt guckt, die Russen, ist ja undenkbar, sind nicht dabei. Was ist daraus entstanden? Aus dem Ganzen dieses Eingebundensein und dieses Streben nach Einbinden und das Miteinander. Ich glaube, das muss erstmal wieder rasten, dass wir alleine nichts mehr ausrichten können als Deutsche und das auch überlegen sollten, ob wir das überhaupt sollten.
Das, was Sie sagen, hätte damals auch ein Helmut Kohl so gesagt. Er sprach mal vom Europäischen Haus. Aber irgendwann ist ja was schiefgelaufen. Kann man das überhaupt ausmachen, wann das war?
Ich kann Ihnen das sehr deutlich sagen. Das ist sehr oft eine gute Absicht gewesen, aber es alleine zu machen geht nicht. Abrüstung. Wir haben etwa 300.000, waren sogar ein paar mehr, nationale Volksarmee gehabt. Wir haben das Jahr 1990 mal bedenken. Dann, indem die Bundesregierung so etwa um die 350.000 Soldaten. Dann waren 340.000 bis 360.000 Russen hier. Da waren auch Amerikaner stationiert. Was hier an Militär war. Und wir haben dann als Deutsche angefangen, so schrittweise auf 180.000 abzurüsten. Und wer hat denn mitgemacht? Weltweit. Es sind 122 Staaten, die den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet haben. Aber es hat keiner von denen, die Atomwaffen haben, einen solchen Vertrag unterzeichnet.
Also in anderen Worten, Absichten waren da, aber es wurde nicht konkret.
Ja, und wir haben, das kann man so weitertreiben. Ich nenne es auch im Buch. Natürlich konnten wir gar nicht anders. Ich habe ja mit Merkel darüber gesprochen. Die Flüchtlinge, wenn die von Orbán losgelassen werden, wenn die hierher kommen aus Ungarn und sonst was, dann können sie nicht, zumal wenn sie überhaupt keinen Bundesgrenzschutz in diesem Ausmaß mehr haben, sich an die deutsche Grenze hinstellen und Kinder und Frauen, aber meistens Minderjährige, zurückhalten. Wie wollen sie denn das machen? Mit der Waffe? Das können sie gar nicht machen. Was ist denn das? Dann war es die Variante, die übrig blieb, halt sich drum zu kümmern. Und da hake ich natürlich ein, der Fehler war, dass wir uns nicht genügend gekümmert haben und dass wir nicht genügend europäische Lösungen gefunden haben. Die wären erstmal notwendig gewesen. Diplomatie.
Dass Sie gerade Frau Merkel, Angela Merkel, die Älteren werden Sie erinnern, 16 Jahre Bundeskanzlerin, erwähnen. Sie waren ja ihr Chef, das muss man ja auch sagen. Ne? Das ist manchmal nicht so geläufig, damals in der Zeit. Sie waren Regierungssprecher der letzten DDR-Regierung und Angela Merkel war ihre Stellvertreterin. Fangen wir erstmal mit der Gegenwart an, weil Sie gesagt haben, Sie haben sie gesprochen. Wann haben Sie denn zuletzt gesprochen, jetzt auch für das Buch?
Ja, das ist schon ein bisschen her. Das heißt, sie ist so ein bisschen nach der Kanzlerschaft untergetaucht. Das betrifft, so der alte Kreis betrifft uns alle irgendwie. Sie ist ein bisschen weggetaucht, macht aber nichts. Wir haben uns sonst zwischendrin auch sporadisch gesehen, getroffen, mal einen Anruf. Und das ist so eine alte Verbundenheit, die halt da ist. Klar, man vergisst diese Zeit nicht.
Das ist interessant, sie schreibt ja auch ein Buch, vielleicht wird sie dann auch auf Sie zukommen, weil sie auch dann die Zeit ja mit beachten muss. Sie haben übrigens auch das Anschreiben von Angela Merkel ja auch aufgehoben. 9. April 1990 bewirbt sie sich, ganz interessant, sogar die Uhrzeit schreibt sie noch hin, 20 Uhr. Und die damalige Adresse von ihr, jetzt heute kann man es ja sagen, sie hat in der Schönhauser Allee 104 gewohnt, ganz interessant, und schreibt dann irgendwie noch so, ist heute nicht mehr so, heute wohnt sie woanders, aber immer noch in Berlin. Und sie schreibt irgendwie auch noch so, ja, bin in London und bin dann wieder zurück. Das zeigt allein dieses Anschreiben, wir waren in einer ganz anderen Zeit, nämlich, wie Sie im Buch formulieren, digitale Steinzeiten.
Es war digitale Steinzeit und dann gehörte auch dazu, es war Umbruch überall und wir hatten alle schon viel gemacht und jetzt wollen Sie vielleicht ein paar Tage noch erstmal überlegen und mal raus und ich verstehe jeden, der sagt, ich brauche mal ein paar Tage zum Nachdenken, ich nehme das Angebot an, stellvertretende Regierungssprecherin, Sie schreibt Regierungssprecher. Also gendert nicht. Und dann habe ich gedacht, ja klar, aber es war für mich kein Thema, kein wirkliches Thema, dass sie da Zeit brauchte, ein paar Tage. Das war alles okay.
Und ich meine, man deutet ja viel dann immer nachhinein rein, aber das ist immer ein bisschen die naive Frage. Haben Sie damals schon gemerkt, diese Frau hat besondere Fähigkeiten, weil sie kam ja aus der Wissenschaft, also klug war sie schon immer, aber hat man da so besondere Fähigkeiten gemerkt? Und manchmal bildet sie ja sowas auch erst heraus.
Es wird im Nachhinein sehr viel in diese Zeit hinein interpretiert. Das haben sehr viele Journalisten gemacht und auch andere, die meinen, sie hätten Frau Merkel entdeckt. Und das schon ganz früh, manche im Säuglingsalter, das ist da Quatsch. Denn die Frau hat natürlich Potenzial gehabt, klar. Aber sie war genauso neu wie wir. Und ich habe oft gesagt, Angela, jetzt mach du doch mal die Pressekonferenz. Und so, weil sie da eher im Hintergrund arbeiten wollte und erstmal so, sie ist analytisch sehr gut. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, über die Geschichte. Sie hat sehr viel Hintergrundarbeit dann gemacht und mehr sind nach vorne getreten. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was sie danach als Kanzlerin gemacht hat.
Das wird bei ihr dann auch vieles dann später dazugekommen sein und ist nicht zu vergleichen, wie Sie sagen. Ein paar Fragen jetzt mit der Gegenwartsbrille, die mich auch noch mal interessieren. Also einmal, um das mal festzuhalten, 18. März 1990, Wahlbeteiligung damals, Sie haben ja schon gesagt, der große Sieg der Allianz für Deutschland mit 48% Wahlbeteiligung, 93,4% war eine Sondersituation, weil die freien Wahlen natürlich auch mal das große Thema waren. Wenn man sich heute die Wahlbeteiligung anschaut, die ist deutlich zurückgegangen, manchmal nur bei 50-60%. Haben Sie, wir können jetzt immer nur Einzelmeinungen hören, aber der Versuch einer Erklärung beim heute, viele Leute sagen, also die jetzt nicht wählen, ich tue es nicht. Gibt es da für Sie eine Erklärung?
Also wir haben damals gebrannt und wollten endlich wählen und wollten frei wählen, das ist uns gelungen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass davon, von diesem Geist wieder mehr ist. Und dass die Leute ihre Verantwortung, das ist Demokratie, das sind immer die großen Augenblicke, Wahlen, die großen Augenblicke der Demokratie. Aber wir haben es selbst zeitnah, ich schreibe es ja auch im Buch, zeitnah erlebt, dass als dann mehrere Wahlen später noch kamen, die Wahlbeteiligung wieder zurückging. Und das war so ein Schub, ja, diese weit über 90%. Das ist einmalig in der deutschen Geschichte gewesen. Und ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn wir viel mehr mitmachen, nicht auf aggressive Weise, sondern auf die Weise, die uns die Demokratie bietet, dass wir sagen, ihr könnt jetzt alle wählen gehen, dann geht auch alle hin.
Was ich da so rauslese und auch vorher schon in dieser Zeit da, wie gesagt, faszinierend fand, ist auch ein bisschen verklärt, gebe ich zu, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die damals in der Politik waren, Sie haben gesagt, viele neue Leute, dass eine gewisse Echtheit da war, das Authentische. Und das ist jetzt auch wieder eine Unterstellung. Mitunter sind natürlich auch Politiker und Politikerinnen heute authentisch. Aber mein Gefühl und vielleicht auch das von anderen ist, dass es mitunter verloren gegangen so ein bisschen. Und die Regeln sind zu verkrustet. Ist das vielleicht auch ein bisschen eine Erklärung, warum auch ein gewisser Frust da ist?
Wir waren damals weltweit Exoten. Wir waren, als wir in den USA waren, die haben alle, das waren wir gar nicht bewusst, die haben alle deutsches Fernsehen geguckt oder amerikanisches Fernsehen. Dann kamen wir vor als Wiedervereinigung. Ich hätte nie gedacht, dass Amerikaner sind nicht so interessiert an Außenpolitik, es sei denn, es betrifft sie. Und dann, ich glaube, es war der United Press Club, also in Washington, und ich komm da rein. Ich bin eine halbe Stunde vor de Maizière da gewesen. Und dann saßen die da alle, so, das sind so große Verleger, die alle sehr reiche Leute, die am runden Tischen sitzen. Ich komme da rein, da geht Riesenapplaus, und dann haben die mich aus dem Fernsehen erkannt. Ich war als amerikanischer Fernsehstar. Da muss man sich mal überlegen, ganz verrückt. So einer aus dem Osten, der da gerade und dann habe ich das gar nicht kapiert. Dann sagten die mir, ich muss jetzt hier nach vorne gehen, muss Hallo sagen, dass de Maizière etwas später kommt. Der Applaus gilt mir. Und dieses Exotische, was wir damals hatten, das war schon eine besondere Situation. Das ist auch mit ein Stück Naivität teilweise gewesen. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Aber der Lehre für mich ist, egal wie wer man ist, an Politik kann sich jeder beteiligen. Und da ist keiner zu schade, hat keiner zu wenig Wissen. Und sollte sich jeder beteiligen. Es sollten aber auch die Leute richtig in die Politik gehen, die entsprechendes Wissen haben und vielleicht das zur Verfügung stellt.
Was damals ja dem historischen Zufall geschuldet war, ist ja, dass ja viele eben nicht vom Hörsaal in den Plenarsaal gewechselt, sondern einen normalen Beruf hatten. Also ist das mitunter, vielleicht ist es ein Problem, dass jetzt, wenn man in den Bundestag schaut, da zu viele Politikwissenschaftler, Politikwissenschaftlerinnen und Anwälte sitzen, dass es also nicht eigentlich die Leute sind, wie man in der Gesamtgesellschaft zu vertreten ist, beruflich gesehen.
Würde ich nicht so sagen. Ich würde schon sagen, dass wir damals natürlich ein Drittel waren Ärzte, ein Drittel waren Anwälte und ein Drittel waren Theologen. Und das waren die 1990, die dann die Volkskammer ausmachten. Und es ist ein Scherz, aber es war wirklich so getrittelt, es waren noch ein paar andere dabei. Und wenn weit über 60% auch kirchlich gebunden waren, entsprach das auch nicht dem, was in der Bevölkerung los war, der DDR. Dann, wenn die Säkularisierung so vorangeschritten ist, dass es nur noch etwa 30% kirchlich Gebundene gibt. Aber nichtsdestotrotz, da gab es einen Vertrauensvorschuss, da war eine Bewegung drin, und die wünsche ich mir halt wieder, die Bewegung. Und das betrifft alle Menschen, die da arbeiten. Und das ist, insofern ist das Buch auch ein Stückchen Aufruf, egal wer du bist, mitzumachen. Ich habe mich in diese Zeit versucht, wieder reinzuversetzen. Ich habe alles zusammengekramt, was ich hatte, und habe versucht, das auch dialogisch aufzubauen, sodass man mitgehen kann und sagen, wie haben wir damals gesprochen und gedacht.
Jetzt wirklich Schlussfrage, und das ist im Grunde eine Frage nach einer Anekdote. Bezieht so ein bisschen, weil das heute auch Thema ist, die Ost-West-Problematik, also jetzt in der Gegenwart Thema, dass sich einige Menschen hier, einige muss man auch wieder sagen, als Bürger, Bürgerin zweiter Klasse fühlen und immer noch vom überheblichen Wessi sprechen, spitze ich mal zu. Sie haben ja gesagt, jemand, der da damals auch so diesen Typ verkörpert hat, war Volker Röhr, seines Zeitens CDU-Generalsekretär damals und auch Verteidigungsminister später. Können Sie da nochmal die Anekdote erzählen, die auch im Buch vorkommt?
Naja, klar, Volker Röhr, da gibt es ein paar Stellen, wo er da aufgefallen ist, wo er skeptisch war, auch der Ost-CDU natürlich gegenüber. Wir waren da neu in diesem Verein und haben gedacht, wir können da was bewegen. Und dann sitzt uns jemand Kaugummi-Count gegenüber. Wo ich dann sage, das kann doch eigentlich, ist doch eine Entwürdigung. Wir treffen uns, wir sind ja Feuer und Flamme, wollen was ändern. Und dann ist da jemand skeptisch, und dann fängt er an und sagt, naja, es muss diese Wahlbroschüren und Sachen, die da gedruckt worden sind, das muss jetzt alles gerecht verteilt werden. Dann hat die kleine Partei Demokratischer Aufbruch genauso viel gekriegt wie die große CDU, die vielleicht viel mehr Möglichkeiten hatten. Also da, diese Skepsis haben wir gespürt, und das war aber auch an anderen Stellen da und dort da. Das mindert es aber nicht, dass es viele aus den Altbundesländern halt gab, die hier gelandet sind, auch als Berater, die ihren Job sehr gut gemacht haben. Es gab solche und solche. Wir waren vielleicht nicht immer denen gewachsen und den ganzen Tricks, aber ich fand das gut, was die bisher als Weisung ausgegeben hatte, dass er gesagt hat, es muss so sein, dass jemand, der hier bei uns in den Ministerien als Berater ist, wirklich nur als Berater ist und keine Entscheidung treffen kann. Die Weisungen kommen von denen, die aus dem Osten sind. Diese Entscheidung war gut.
Matthias Gehler. Wir könnten noch weiterreden, tun es aber jetzt erstmal nicht. Wer weitere Erfahrungen haben möchte, wollen Sie die Einheit oder nicht, heißt Ihr aktuelles Buch, und vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.